Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Gespräch. Ich sage dem eigentlich viel lieber Gespräch als Interview, weil es ist ja eigentlich ein Gespräch zwischen zwei Personen, die eine Meinung haben. Und unser Ziel ist, dass wir möglichst viel aus dem herauskutzeln können, was vis-à-vis von uns ist. Und der genau sagt, was eigentlich Sache ist, so dass wir alle auch von dem können profitieren. Und beim Interview ist das für mich so ein bisschen eine Abfragesituation. Man fragt etwas, gibt eine Antwort, man fragt wieder etwas. Und das wollen wir eigentlich nicht. Aber das Ding heisst halt gleich Aktiv Radio Interview. Und ich begrüsse heute jemanden, der die Temperatur von der Schweiz so ein bisschen messen kann. Er ist in ganz vielen Verwaltungsräten. Er ist, wollen wir sagen, ein Mister Wirtschaft und Industrie. Er war in der Armee und er kennt die Armee sehr gut. Er sitzt, wie gesagt, in ganz vielen Verwaltungsräten. Er hat operative Posten gehabt. Er war CEO von vielen Firmen. Und ja, der Name sagt euch vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber reden wir von der grauen Eminenz von der Schweizer Wirtschaft. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Fritz Ganter, Jahrgang 1958. Und er ist von Meggen, Kanton Luzern, hier zu unserem Studio nach Solothurn zu Chwil gekommen. Fritz Ganter, herzlich willkommen.
Hallo zusammen, ich bin gerne zurückgekommen, weil ursprünglich komme ich aus Biberist.
Das gehört man dir eigentlich nicht mehr ganz so an. Du hast irgendwie einen Dialekt angenommen, der für Solothurner Ohr nicht mehr so wirklich solothurnisch tönt.
Das stimmt. Erstmal daheim haben wir immer Zürichdeutsch geredet. Meine Eltern sind von Winterthur gekommen. Nachher ja, Solothurn aufgewachsen, Kante gemacht. Eine Zeit lang in Bern war, in Zürich habe ich studiert. Und wenn ich heute in Luzernischen angesprochen werde, dann habe ich schon gehört, bist du ein Urner, bist du ein Luzerner. Das ist einfach ich habe einen Mischdialekt.
Und was, nicht darum als was fühlst du dich? Man will ja eigentlich in der Schweiz der Schweizer immer so ein bisschen zuordnen. Das ist ein Berner oder das ist ein Bündner oder das ist eben ein Solothurner. Und was bist jetzt du eigentlich?
Ich bin heute begeisterter Luzerner mit ein bisschen Heimweh auf Solothurn.
Aber du bist noch kein richtiger Luzerner, weil du würdest sagen, ich bin ein Luzerner und nicht ein Luzerner. Aber du sagst immer noch, ich bin ein Luzerner.
Genau.
Das ist also so ganz angekommen bist du noch nicht ganz.
Nein, das stimmt. Und ich bin auch nicht in einer Zunft und so. Da bin ich viel zu viel international unterwegs gewesen. Aber heute fühlen wir uns sehr wohl in der Region dort.
Fritz Gantert, wie geht es der Schweiz? Also es interessiert mich aktuell, die Schweiz wird mit der EU diskutieren, die EU wird mit der Schweiz diskutieren. Wollen wir das nicht? Die Leute schlösen sich fast die Köpfe in diesem Bereich. Wir haben alle nur so halb wissen, um was es eigentlich geht. Wie schlimm wäre das tatsächlich? Oder wäre es wirklich eine Katastrophe? Und wenn wir jetzt zurückgehen, eigentlich auf die Industrie mal. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Wir schauen die Industrie an in der EU und wir schauen die Industrie in der Schweiz an. Was erzählst du uns eben als Temperaturfühler von der Industrie?
Also wir haben einerseits die normalen konjunkturellen Zyklen. Da sind wir im Moment eher im Abschwung. Das ist ein Faktum, aber das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite haben wir immer noch in der Schweiz, oder vor allem in der Industrie, eine der wettbewerbsfähigsten Industrie, wie wir in nach wie vor gute Rahmenbedingungen, wo wir in Sorge tragen, uns entwickeln können.
Wir müssen also nicht sofort die rote Fahne setzen, das heisst, es brennt im ganzen Haus, die Feuerwehr muss kommen.
Nein, das würde ich nicht sagen. Klar wird medial vor allem sehr viel Nervosität generiert, aber wenn ich in die Unternehmenslandschaft schaue, wir haben Kurzarbeit, wir haben auch bei uns in Bellach Kurzarbeit gehabt. Man hat einen Rückgang im Umsatz, aber es ist nicht, wie man zum Beispiel 08, 09 während der Finanzkrise, die voll durchgeschlagen hat, in der Realwirtschaft gröbere Probleme hatte, Personalabbauten hatte, sich hat müssen verschulden, wo man nachher über Jahre müssen abbauen. So weit sind wir noch nicht, weil wir haben, und das ist zwei Seiten, die Medaille, der starke Schweizer Franken. Da geht ein bisschen Kopfweh. Wenn ich als Exportgeschäft von diesen Firmen denke, wo ich engagiert bin. Auf der anderen Seite ist das der Treiber bezüglich Innovation, bezüglich Produktivität, bezüglich vorwärts schauen, bezüglich besser werden.
Wir haben den Schweizer Staat, der unendlich gewachsen ist. Ich sage dem jetzt unendlich, aber wenn man die Grafiken anschaut, dann verschreckt man, wie viel mehr Leute in der Verwaltung arbeiten als noch vor 20 Jahren. Die Produktivität der Industrie hat man versucht zu steigern, damit man mit weniger Leuten auskommt. Und trotzdem geht die Schere immer weiter auf. Wie schaust du das an? Bist du geblockt von der Menge der Verwaltung? Oder sagst du, das braucht es halt jetzt einfach? Es ist notwendig. Es ist ein Übel, das wir halt jetzt einfach haben.
Ich würde es nicht als Übel bezeichnen, aber der Trend geht in die falsche Richtung. Man wird als Kleinbetrieb, Mittelbetrieb schon immer mehr belastet durch, wir sagen, den Bürokratiearbeiten. Und das ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die Verwaltung gewachsen ist. Zum Teil hat sie müssen, sie kommen auch immer politisch mehr Aufgaben über. Aber das Leben als Unternehmer, das Leben in der Wirtschaft wird durch das nicht einfacher.
Bist du selber irgendwie geblockt in deinen Unternehmungen, die du führst, durch die Wachstumsraten, die überdurchschnittlich waren von der Verwaltung?
Es kommt erst eigentlich, und zwar haben wir ja die grossen Richtlinien, die ESG-Richtlinien, oder jetzt kommt das Lieferkettengesetz, das von der EU gepusht wird. Das gilt offiziell nur für grosse Unternehmen, aber die werden, um ihre Risiken in den Griff zu holen, sehr viel abdrücken auf die KMU-Landschaft. Und da kommen wir in Grenzen, weil wir haben die Stabsstellen nicht.
Was ist das Wachstum, das du eigentlich so in deinen Industriebetrieben siehst, ungefähr jährlich? Also man sagt, die Verwaltung wächst ja bis zu 3%, um jetzt noch ganz kurz bei diesem Thema zu bleiben. Und wir haben ja nicht nur ein Wachstum im Verwaltungsbereich auf eidgenössischer Ebene, also beim Bund. Wir sehen das Gleiche auch bei den Kantonen und wir sehen jetzt mittlerweile das sogar bei den Gemeinden. Und die Gemeinden sind sehr lang, eigentlich die, wenn wir sagen, die neutralen Treiber gesehen, die sind sehr nahe an den Bürgern und sehr nahe an den Firmen dran. Und deshalb haben sie das relativ stark unterlassen. Aber wir sehen jetzt auch dort die Flut von Gesetzen und Verordnungen, die die durchsetzen müssen und schauen dafür, dass auch die Gemeinden sogar jetzt in diesen Strudel reinkommen. Wie siehst du das im Verhältnis jetzt zu den Firmen, wo du verantwortlich bist dafür?
Also wir haben sicher ein überproportionales Wachstum im ganzen Ausgabenbereich. Das sind nicht nur Personalkosten, sondern auch ein paar andere Themen. Und das ist überdurchschnittlich gewachsen. Eine Maschinenbaufirma, wie wir jetzt zum Beispiel die in Fresa in Bellach haben, wir haben so ein Ziel, nämlich profitables Wachstum, und das heisst eigentlich 2-3% über einen Konjunkturzyklus und nicht mehr. Man kann aggressiver wachsen, aber es geht immer zulasten von der
Tatsache. Das schafft ihr aktuell immer noch? Oder ist
es in
einem rezessiven Element?
Im Moment ist es rückläufig. Man kann ja die Fresa-Zahl auf unserer Homepage lesen. Gegenüber dem letzten Jahr werden wir ein paar wenige Prozent weniger machen. Und aufs nächste Jahr gehen wir von einer flachen Entwicklung auf. Aber wenn ich jetzt 5 Jahre schaue, dann stimmen die 2-3% mit einer überdurchschnittlich guten Profitabilität.
Die sind ja in der Fräse, wenn wir jetzt ganz schnell darauf kumpen, im Werkzeugbereich tätig. Ja. Das ist richtig. Oder ein Werkzeug ist, bist du ja nicht Zulieferer eigentlich. Also, das sind wieder andere Industrien, die brauchen, damit sie überhaupt arbeiten können. Jetzt kumpen wir doch schnell nach Deutschland über. Wir haben einen ganz markanten Einbruch bei der deutschen Autoindustrie. Wir haben das nicht nur bei Volkswagen, sondern eigentlich auch bei den anderen Deutschen. Und wir haben hier am aktiven Radio schon oft die Effizienz angeschaut zwischen Volkswagen zum Beispiel und Toyota. Das ist fast 1:2. Also Toyota ist fast doppelt so effizient wie Volkswagen, wenn man die eingesetzten Mittel anschaut und wenn man das Personal anschaut. Also das sieht ja bitterböse aus für die deutsche Autoindustrie. Wenn man die Elektromobilität anschaut, -44%. Also durch einen Wegfall von den Subventionen will niemand mehr ein Elektrofahrzeug oder übertrieben ein bisschen. Also dort ist man auf dem falschen Fuß verwischt worden.
Und im Verbrennungsbereich haben wir auch ein riesen Problem oder einen Rückgang, weil die Leute unsicher sind, ja, soll ich jetzt einen Verbrenner kaufen oder soll ich jetzt ein Elektro kaufen? Und wenn ich unsicher bin, kaufe ich gar nicht mehr. Und damit haben wir nachher auch den entsprechenden Rückgang. Also jetzt kommen wir wieder zurück zu dir, zu Fresa. Seid ihr von der europäischen Autoindustrie, sprich auch von der deutschen Autoindustrie, irgendwie abhängig?
Unsere Stärke ist, dass wir erstens eine geografische Diversifikation haben und wir beliefern verschiedenste Branchen. Die Autoindustrie tut im Moment weh, das stimmt so. Dafür haben wir sehr gute Zeiten in der Luftfahrtindustrie, wo wir primär, und das sehen wir, unsere französischen Tochter weiterhin können wachsen. Das Auto hat einen Durchhänger oder bleibt vielleicht so tief, weil das hat mehr damit zu tun, wie man jetzt wird Weichen stellen, Elektromobilität, Verbrenner. Müssen die 2035 vom Markt oder gibt es da noch Anpassungen? Dann gibt es den klassischen Maschinenbau, den klassischen Zulieferbetrieb. Und was wir in Fresa zusätzlich haben, ist, wir verkaufen nicht nur Werkzeuge, da ist man austauschbarer, aber wir haben ein recht umfassendes Dienstleistungspaket, angefangen vom, wir sagen dem Retool-Service, das ist das Wiederaufbereiten von Werkzeugen, dass der Kunde das mehr als einmal kann brauchen. Wir haben dann Tools, cool. Wir haben verschiedene andere Sachen für Sonderwerkzeuge, wo wir einfach unseren Dienstleistungsbereich die letzten Jahre gestärkt und auch weiterhin werden ausbauen, um genau so konjunkturelle Rückschläge besser abzufedern.
Die haben ein Werk in Frankreich, hast du jetzt erwähnt. Eine
Verkaufsgesellschaft.
Nur eine Verkaufsgesellschaft? Also ja. Die produzieren nichts in Frankreich?
Nein.
Bleiben wir gleich schnell bei Frankreich. Also Frankreich, Bruttoinlandprodukt, Verschuldung 112%. Italien um das Vergleich 135%. Amerika auch bei 130%. Deutschland ist noch ein harmloser, geht aber rasant auch in eine schlechte Richtung rein. Frankreich ist ein riesen Bordell und Komplikationen im Regierungsbereich. Oder? Wer ist jetzt Präsident, wer ist jetzt nicht Präsident? Oder? Wer ist jetzt eigentlich an der Regierung, wer ist nicht in der Regierung? Deutschland genau das Gleiche. Oder? Man weiß nicht so recht, in welche Richtung geht es. Und Unsicherheiten werden immer wie mehr halt gleich rechtspopulistische Parteien gewählt. Also eine extrem unsichere Situation. Gehen wir zurück zu Frankreich. Was bedeutet die unsichere Situation in Frankreich für euch, für einen Umsatz zum Beispiel in Frankreich, für das, was ihr dort könnt verdienen?
Die politische Instabilität ist da, aber unser Fokus ist ja darauf, dass wir eigentlich Unterbindung haben, zufriedene Kunden haben, und das führt dazu, dass wir eigentlich in Frankreich nicht gross leiden von diesem politischen Umfeld. Aber das ist nur, weil unsere Kundenbindung gut ist, unsere Dienstleistung, unsere Produkte akzeptiert sind und in Frankreich, kann man vorstellen, ist Airbus und dann ihre Zulieferer, das ist eine Industrie, die wächst. Und dem können wir mitmachen.
Ist das der Kunde Nummer 1 für euch, Airbus, in Frankreich?
In Frankreich ist die Luftfahrtindustrie das Segment. Das sind ja zum Teil dann Zulieferer von Airbus. Das ist der grösste Teil, das grösste Segment.
Also kann man sagen, die haben dort mal das Näschen gehabt, die Franzosen, dass sie Airbus zu sich geholt haben. Airbus ist ja ein europäisches Unternehmen.
Jawohl.
Aber die Franzosen sind die profitieren davon.
Die Franzosen haben natürlich eine lange Tradition im Flugzeugbau. Man denkt an Dassault und solche Unternehmen. Die Franzosen haben immer wieder sehr viel in die Innovation investiert und nicht immer nachher in super Produkte umgesetzt. Aber die technologische Substanz, die heute noch in Frankreich da ist, ist immer noch gut.
Was macht dir so richtig Freude? Also, wenn so Präsident von einem Verwaltungsrat, das macht ja nicht immer so wahnsinnig Freude. Also, das kann auch sein, also, dass man mal ab und zu mal schlecht schlafen muss, sei das personell der Natur, dass man einen CEO verliert oder so etwas. Was treibt dich an und was macht dir so richtig Freude an diesem Mandat, das du alle hast?
Wir sind in allen Mandaten in interessanten, faszinierenden Branchen oder Märkten tätig. Ich habe es immer mit ganz tollen Leuten zu tun. Das ist am Schluss das, was am meisten Befriedigung schafft, wenn man um sich gute Leute hat, die auch die Ambition haben. Und das ist in meiner DNA. Wir wollen immer besser werden.
Du warst viele Jahre beim Ascom-Konzern. Wie viele Jahre waren es? 10 Jahre oder so?
Ich hatte 2 Leben in Ascom. Zusammengezählt gibt das etwa 12 Jahre. Ja.
Also, schauen wir vielleicht mal schnell die Ascom an. Ich weiss nicht zwar, wer die Schuld ist, dass die Ascom heute nur noch ein Federli ist, wo in der Luft so ein bisschen hin und her schwebt, früher zu einem dominierenden Konzern in der Schweiz gehört hat. Also wir haben ja mal die Autofon in der Region Solothurn mit ja, ganz Haufen Angestellten, weit über 1000 sind das gewesen. Und nachher haben wir Zellweger glaube ich, Oster gehabt, und dann haben wir Tassler in Bern gehabt. Also alles mega renommierte Unternehmungen, was sich damals zum Ascom-Konzern fusioniert hat. Und kaum nach der Fusion ist eigentlich aus der Spesen nichts mehr gewesen. Bist du dort eigentlich mitschuldig gewesen?
Ich muss erklären, wie bin ich überhaupt in die Ascom gekommen. Ich hatte das Privileg, an der ETH zu promovieren. Und meine Dissertation ist von der Hasler AG unterstützt worden. Und dann nachher, im 1987 bin ich fertig gewesen, habe ich meine These eingereicht, ist die Fusion passiert. Und das ist natürlich etwas vom Dankbarsten, wenn du in so ein Turbulenzumfeld reinkommst. Und da haben wir spannende Projekte gehabt. Wir haben zwei Krankheiten gehabt, in beiden. Grosse, die gekommen sind, Autofon und Hasler. Wir hatten nicht international wettbewerbsfähige Kostenstrukturen gehabt. Und wir waren nicht gewöhnt, dass man raus muss zum Kunden.
Aber darf ich da schnell ein bisschen widersprechen? Also, die Autofon ist sehr gut eigentlich sanktioniert in verschiedenen Ländern. Also, ich kann mich erinnern, der Rudi Streit hat abends gesagt, er hätte nach Finnland müssen, hätte dort in die Sauna müssen. Und sie haben ihn sogar unter den Tisch untergetrunken, die Finnen. Und also, er war an vielen Orten im Ausland. Die Produkte sind im Ausland tatsächlich geschätzt worden. Oder? Und die Hasler wiederum, vielleicht weißt du das besser, das war so ein bernischer, lethargischer Betrieb, der Monster-Telefonzentrale PBX gebaut hat, wo der Bund und Swisscom und alle haben die eingesetzt. Und damit konnte man eigentlich immer hinterlegen und zuschauen, wie die Ericsson-Zentrale oder was das war, abgenommen wurde. Also, man kann ja die Autofon und die Hasler eigentlich nicht vergleichen.
Nein, die sind ja von den Produkt- und Marktsegment sehr unterschiedlich gewesen. Autofon hat von kleinen Haustelefonzentralen bis Endgeräten, inklusive Funkgeräten, sehr gute Produkte gehabt. Verdient haben wir nicht so viel drauf. Und die Hasler AG hat eine Tochterfirma gehabt, auch Telco, mit Billett und Bankomaten. Das war sehr wohl auch sehr gut international laufendes Geschäft gewesen, aber mit Telekommunikation eigentlich nicht mehr viel zu tun gehabt. Und nachher das Kerngeschäft sind die öffentlichen Zentralen gewesen, also nicht PBX. Und dort haben wir einfach in der Schweiz Preise bekommen, wo Faktoren besser waren als das europäische Umfeld. Und das hat uns sicher nicht dynamischer gemacht, sag ich mal vorsichtig.
Also du bist dazugekommen, wo die Fusion passiert ist. Genau. Da hast du gedacht, das gibt eine coole Sache. Und wenn man das heute anschaut, wie gesagt, jetzt ist Ascom noch ein Mikrounternehmen, wo im Spitalbereich irgendwelche Kommunikationselemente integriert, ich glaube Schwesterruf oder wie man dem sagt. Mhm. Aber wirklich, also die Aktie ist noch bei 4 Franken oder irgend so etwas. Oder? Also eigentlich, es ist nicht mehr existent. Wie hat man das können fertigbringen, eine so eine tolle Firma, einmal die einzelnen Firmen unter sich, toll in eine Fusion hineinzuzwängen, wo nachher im Prinzip alles zu Boden ist?
Wir haben die ersten 2 Jahre nach der Fusion eine politische Führung auf Stufe Verwaltungsrat und auf Stufe Konzernleitung. Und genau in so einer die ersten 2 Jahre nach einer Fusion sind entscheidend, ob man nachher die berühmten Synergien hat und mehr Kraft hat oder ob man sich eben im internen Hickhack auflöst. Und wir haben natürlich riesen Standortkämpfe gehabt. Wir haben gewusst, wie viel Überkapazität wir in der Schweiz haben, in Bern, in Solothurn, in Hombrechtigen. Aber man hat irgendwie gehofft, es kommt dann besser. Nachher haben wir grosse Akquisitionen machen. Wir sind auf Amerika. Und man ist gründlich auf die Nase gefallen. Da haben wir viel Geld verloren. Und Schritt für Schritt ist die Substanz einfach durch Fehler auf oberer Management-Ebene letztendlich.
Und hast du dort dazugehört?
Nein, da bin ich noch ein bisschen zu weit unten.
Also du bist eigentlich, du kannst sagen, ich bin unschuldig?
Das weiss ich nicht. Ich sage nicht, ich habe alles richtig gemacht, sondern wir haben auch Fehler gemacht. Da bin ich überzeugt. Aber die Weichenstellungen bezüglich strategischer Themen, da sind wir nicht dabei gewesen.
Kommen wir vielleicht zurück jetzt wieder nach Bellach, zu Fresa. Wie gross ist Fresa? Wie viele Mitarbeiter hat Fresa weltweit?
Wir haben etwa 550 Leute. Davon sind 200 in der Schweiz, 100 in Deutschland, 160 in Ungarn. Und der Rest ist verteilt auf Verkaufsgesellschaft China, Amerika, Italien,
Also bei der, bei der KMU seid ihr eine MU, oder? Seid
ihr mit, eine MU.
Ihr seid eine MU, also eine mittlere Unternehmung, die eigentlich schweiztragend ist. Also wenn man in der Schweiz schaut, sind die MUs wirklich tragend. Und es sind nämlich nicht unbedingt Grosskonzerne, die am meisten Leute beschäftigen, insgesamt. Du bist in der Transformationsphase drin. Also die Fresa ist eine typische Familiengesellschaft mit einer Familie, wo die Mehrheit von den Aktien gehört und Stimmen gehört. Und ihr seid jetzt aktuell an einem Transfer dran, das breiter aufzustellen, vor allem vom Management her. Das ist eine ganz schwierige Phase, oder nicht? Also, weil Familie, die geht ja durch dick und dünn mit ihren Mitarbeitern. Oder? Also wenn es mal nicht so gut geht, dann tut man das private Portemonnaie auf und schaut, dass das weitergeht, dass den Mitarbeitern wieder gut geht oder immer noch gut geht und sie nicht so schnell merken, wenn man mal eine Delle drin hat. Jetzt, wenn man mit externen CEOs anfängt, haben ja die den wirklich intensiven Bezug nicht, dass sie vielleicht mehr Zahlenmenschen oder mehr Techniker, aber weniger so Herzblutmenschen. Der Transformationsweg ein schwieriger Weg.
Das stellt uns vor rechte Herausforderungen. Ich muss aber sagen, der jetzt die CEO-Verantwortung übernommen hat, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Also, und der Eigentümer, Solothurn ist ein sehr bekannter, Josef Maushart, hat die Firma sehr stark wertebasiert geführt und weniger mit Zahlen. Und die Werte, die sind wirklich bei allen Mitarbeitern drin. Und werden gedreht und werden gelebt. Und wir haben die Situation, dass jetzt ein fremdes Management auf Stufe Geschäftsleitung ist. Ich bin ein außerstehender Verwaltungsratspräsident, der keine Aktien in diesem Unternehmen hat. Leider nicht. Aber wir fühlen uns so verpflichtet, die Werte von der Familie weiterzutragen. Und die Familie ist ja weiterhin mit 3 Mitgliedern im Verwaltungsrat engagiert. Das ist alles sehr publik auf unserer Homepage, wer, wie, wo, was. Und von dort her kann man auch den Mitarbeitern durchaus sagen, grundsätzlich, die Philosophie von uns ändert nichts. Und ich habe sowohl im Verwaltungsrat, wie in der Geschäftsleitung, wie auch im Kadermeeting ganz klar gesagt, wir haben eine grosse Verantwortung bekommen von der Familie, von der Eigentümerfamilie. Die hat uns nämlich den Grossteil vom Vermögen übergeben. Und wir müssen schauen, dass das sicher nicht weniger wird. Das ist eine grosse Herausforderung.
Du hast das ja schon mal erlebt. Also, du warst mal bei einer Firma gesehen, Schaffner, auch eine Firma in der Region Solothurn, wo ganz etwas Spezifisches gemacht hat. Es sind irgendwelche Elektrofilter, die dort gebaut worden sind. Also Störfilter, oder? Dass, wenn es stört, dass es gleich noch weiterläuft auf der anderen Seite.
Genau.
Also ein Produkt, das wir Laien gar nicht so recht verstehen, was es eigentlich überhaupt geht. Und dort hat es auch mal einen Herr Schaffner gegeben, wo das Ganze aufgebaut hat, mit einer absolut dominanten Figur. Und heute ist das eine Firma, wem gehört die eigentlich heute?
Schaffner ist letztes Jahr von einem amerikanischen Konzern, von der TI Connectivity übernommen worden. In dieser Struktur ist der Hauptkonkurrent von Schaffner im nordamerikanischen Markt drin. Also sie haben einfach das gesamte Filtergeschäft, eben die elektromagnetischen Filter von Störungen, die vom Netz auf ein Gerät kommen, das Gerät nicht kaputt geht. Das sind ja die Schaffner-Produkte. Das ist dort hingegangen. Ich habe den Herrn Dr. Schaffner noch persönlich kennengelernt. Aber er hat seine Firma damals schon in einen Elektrowag-Konzern verkauft gehabt. Und aus dem Elektrowag-Konzern hat meine Vorgänger die Chance gehabt, einen Management-Buyout gemacht. Darum war man an der Börse.
Und die Manager, die das gekauft haben, haben sie jetzt wieder weiterverkauft?
Nein, das ist jetzt sicher 3 oder 4 Manager-Generationen weitergegangen. Ich war in der Phase dabei gewesen, mein Vorgänger, wo wir an der Börse waren. Mein Nachfolger war auch noch dabei gewesen, an der Börse. Und nachher haben wir ein Aktionariat von 2, 3 Grossen. Und die haben nachher das hervorragendes Angebot. Ich muss sagen, die Amerikaner haben ein Angebot, das über 70% über dem aktuellen Börsenkurs war, auf den Tisch gelegt. Und dann haben die grossen Aktionäre der Firma gesagt, wir dienen da. Und so ist nachher der Schaffner in amerikanische Hände übergegangen.
Also, wir haben jetzt 3 Firmen angeschaut miteinander. Einerseits die Fresa, eine von deinen Hauptaktivitäten aktuell jetzt.
Ja.
Dann haben wir auf das Ascom geschaut, weniger erfolgreich.
Ja.
Schaffner ist immer noch da, aber ist in einem harten Umfeld drin. Ich komme wieder zurück auf den Spassfaktor. Wenn wir jetzt die 3 anschauen, wo bist du am liebsten gewesen? Oder wo bist du am liebsten?
Es sind unterschiedliche Rollen. Aber wenn ich die operativen Stationen in meinem Leben anschaue, da hatte ich den grössten Spass im Schaffner, weil das ein global tätiges Unternehmen war. Und du hast einfach gemerkt, von Japan über China bis Amerika, wirklich kennengelernt, Kunden betreut, Kunden besucht. Das war faszinierend, die verschiedenen Kulturen kennenlernen und das Verständnis auch dafür bekommen. Jetzt als Stufe Verwaltungsrat, da ist sicher die Fresa eines der spannendsten Unternehmen, wobei die anderen zwei, die ich heute noch habe, die Wandflur im Berner Oberland und Embru im Zürcher Oberland, ganz anders gelagerte Firma mit anderen Produkten, aber auch technologisch gut. Das macht Spass, heute einfach die strategischen Themen zu bearbeiten und eigentlich nicht mehr im Operativen. Tagtäglich, sagst du so, im Hamsterrad.
Also, bist du einfach froh, dass du jetzt mehr so ein bisschen aus Adlerperspektive kannst funktionieren und weniger das Müsli ist, das am Morgen um 7 Uhr antanzen muss?
Geht in die Richtung. Es ist schön, wenn man immer sagen kann, ich muss Big Picture sehen und die anderen müssen es dann umsetzen.
Fritz Gantert, bei mir am Mikrofon, Multiverwaltungsrat, lang auch CEO und operativ tätig war. Jahrgang 1958, er hat so ein bisschen den Blick auf die Schweizer Industrie und auf die Situation, wo sich die Schweiz in der Wirtschaft aktuell befindet. Fritz Gantert, du hast in der Region Solothurn die Matur gemacht, wohnst aber heute in Meggen.
Ja.
Warum bist du da nicht mehr in Solothurn?
Nein, ist einfach zu beantworten. Das hat einfach so ergeben. Und zwar, ich bin in Biberist in die Primarschule gemacht und da hat der Lehrer mal meinen Eltern gesagt, das sollten sie ins Gymnasium schicken, weil mir ist es langweilig. Da habe ich 7,5 Jahre eine tolle Zeit gehabt, im Gymnasium Solothurn, inklusive Studentenverbindung. Da haben wir einiges erlebt. Ich hatte einen tollen Klassenlehrer gehabt, der hat mich motivieren, mache Geschichte, gehe auf Bern. Und irgendwie hat mir das widerstrebt. Weil dann musste ich daheim wohnen, also bin ich auf Zürich, an der ETH.
Also, der hat gesagt, du sollst Geschichte studieren?
Ja, das ist der bekannte, der nachmalige Solothurner Volkswirtschaftsdirektor, der Dr. Thomas Wallner. Und den hätte ich gerne gesehen, wenn ich Geschichte und so. Und ich muss ja sagen, heute ist Geschichte eines meiner Hobby. Aber damals hat mich einfach das Ingenieurthema mehr fasziniert. Und vor allem, wenn du auf Zürich gegangen bist, hast du gewusst, ich ziehe aus daheim.
Du bist an die ETH gegangen? Und man hat ja gesagt, du sollst Geschichte machen. Also das hat ja, Jerry kann gar nicht grösser sein. Du bist Maschineningenieur geworden. Ja. Damals noch, wie heißt das? Tippel-Ing ETH, Masching oder so
etwas. Tippel-Masching ETH, genau, das heisst noch.
Genau. Und damals hat man noch nicht daran gedacht, an Robotik und so weiter. Die Maschineningenieure sind heute ja eigentlich auch Elektroingenieure oder Softwareentwickler, indem sie sich um Robotik müssen kümmern. Wir haben übrigens auch schon die ETH ein paar Mal hier am Mikrofon gehabt, unter anderem auch die für die Robotik zuständig sind an der ETH. Wenn du das so ein bisschen vergleichst, hast du die ETH noch ein bisschen begleitet? Weißt du noch, wie die ETH heute funktioniert? Wenn jetzt du dein Studium damals anschaust, wo du vielleicht noch viele für genommen hast, und am Werkstück ist man noch viel gegenüber der ETH, wie sie sich heute gibt.
Ja gut, die ETH hat sich zum Glück auch weiterentwickelt und ist gerade in den Gebieten, die du vorhin angetönt hast, verschiedenen Orten sehr führend. Gerade Robotik, solche Themen, Drohnen-Themen, da ist die ETH führend. Es ist gut, dass sie sich in die Richtung weiterentwickelt hat. Die klassischen Gebiete, die wir noch haben, wie Verfahrenstechnik und Apparatebau, das gibt es immer noch, weil wir haben in der Schweiz nach wie vor eine starke Prozessindustrie, Stichwort Pharma und Chemie, die sind auf das angewiesen. Ein bisschen, was wir aufgegeben haben, das finde ich sich freisachlich schade. Wir haben in der Schweiz keinen Lehrstuhl, keine Ausbildungsmöglichkeiten mehr für Werkzeug, Maschinenbau und Werkzeugbau. Das haben wir aufgegeben, der ETH. Das ist ein bisschen aus Sicht
freisachlich schade. Wer macht denn das heute überhaupt noch?
Da sind wir darauf angewiesen, auf deutsche Universitäten und dann in Deutschland ein paar Spitzenuniversitäten. Ich denke an Aachen oder Dortmund. Und von dort haben wir auch einiges an sehr guten Lücken.
Warum hat die ETH das aufgegeben? Was ist der Grund? Ist man sich zu gut, um an einem Werkstück zu feilen?
Ich weiss nicht. Warum man den Lehrstuhl plötzlich nicht mehr besetzt hat, wo der legendäre Professor Matthias in Pension gegangen ist.
Wenn man die Nummerierung so anschaut, die internationale von den Universitäten, dann kommen ja zuerst amerikanische Universitäten, dann kommen englische Universitäten und dann kommt relativ gleich um die ETH in Zürich. Wenn man schaut, wo die Deutschen so skalieren, oder, dann sind die irgendwie auf Rang 43 voll, mal etwa an. Frankreich auch mit fast allen irgendwann hinten weg. Und jetzt kommen wir vielleicht wieder ein bisschen auf die Europadiskussion. Also die der ETH, die haben ja Tränen vergessen, dass sie nicht mit ihren deutschen Kollegen zusammenarbeiten dürfen, weil wir die Modelle im Moment nicht mehr am Laufen haben, so richtig mit der EU, weil die EU uns blogen will. Aber wenn wir rein von der Eskalierung ausgeht, müssen wir eigentlich mit amerikanischen Universitäten und mit den Engländern zusammenarbeiten. Und die Deutschen könnte man eigentlich links liegen.
Eine Stärke von ETH war immer, dass wir eigentlich sehr offen ist. Ob jetzt da chinesische Studenten kommen, amerikanische, englische oder eben die aus dem EU-Raum. Man war grundsätzlich offen gewesen. Man hat einfach eine relativ harte Selektion gepflegt, dass man einfach überall immer die Besten hatten. Und von dort her kann man auch mit einem gewissen Stolz und relativ ein bisschen gelassen die Nadelstiche, die wir im Moment sicher haben,
wir müssen nicht eigentlich die deutschen Universitäten sagen, wir wollen ums Töten mit der ETH zusammenarbeiten. Die sind nämlich viel besser als wir.
Das passiert ja zum Teil auch. Die kommen schon, aber es hat einfach Rahmenbedingungen.
Aber wenn du Frau von der Leyen fragst, dann sagt sie ja nicht, das wollen wir jetzt nicht, oder? Also die lässt ja nicht einmal auf ihre eigenen Leute in dem Fall.
Das kann sein, ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht. Aber man darf mit einem gewissen Stolz bei der ETH fast bewundern, dass wir jetzt haben die Nadelstich, man wird da durchkommen, da bin ich überzeugt. Weil am Schluss zählt die Qualität der Ausbildung. Und mit diesen Ingenieuren, mit diesen Physikern, mit diesen Mathematikern machen wir das Produkt von morgen und übermorgen.
Zählst du heute noch an deinem Studium? Also wenn du jetzt im Verwaltungsrat bist von diesen diversen Industrieunternehmen, zählst du noch von deinem Studium? Kommt dazwischendurch etwas in den Sinn und sagt, hört, Jungs, so müsst ihr es eigentlich machen, weil wir haben das so damals so gemacht und das war ja gar nicht so schlecht gewesen.
Also das Letzte, das habe ich natürlich niemals damals so gemacht. Aber mir hilft schon ein gewisses Verständnis, weil die Physik ist zum Glück etwas, das man einfach nicht ändern kann. Und das ist ja die Grundlage von allen Ingenieurwissenschaften. Und da hilft das einem dann manchmal schon, die rechten, manchmal eben ein bisschen unbequeme Fragen zu stellen. Also ich bin nach wie vor stolz, dass ich ein ETH-Ingenieur bin.
Du bist eben auf Zürich an die ETH gegangen, du hast die ETH mit Bravour verloren, du hast sogar einen Doktor hinterlassen. Du bist nämlich der Dr. Fritz Ganter. Ja, hast du das auf dem Visitenkärtchen drauf? Schon Doktor, oder? Das zeigt man schon, oder?
Auf dem Visitenkärtchen ja, aber im Telefonbuch nein.
Genau, also man sagt ja nicht «Grüezi, Herr Doktor».
Nein.
Man sagt «Grüezi, Herr Ganter».
Da hatte ich gerade Diskussionen mit der Frau daheim. Nein. Wir haben das, die Chance gehabt, Dissertation zu schreiben. Das war eine faszinierende Zeit gewesen, weil man hat Zeit gehabt, sich mit einem Thema von der Logik her in der Tiefe auseinandersetzen. Dann schreibt man irgendein Buch am Schluss, die sogenannte These. Aber das war eine Phase gewesen, und da hat es die zwei Buchstaben vor dem Namen gegeben, aber ich lege keinen Wert.
So, jetzt bist du an der ETH gewesen und jetzt hast du gesagt, und jetzt muss ich ja irgendwann auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Was war dein erster Job gewesen?
Also, nach dem Abschluss habe ich die Chance bekommen, Dissertation zu machen. Das hat bedingt, dass man zuerst zwei Jahre Assistent war am Betriebswissenschaftlichen Institut von der ETH. Und nachher ist eben dank der Unterstützung von Hasler AG, habe ich eigentlich können, drei Jahre, und das war damals eine extrem kurze Zeit für eine Doktorarbeit der ETH, können abschließen als PhD. Und dann bin ich wirklich arbeiten.
Und was war der erste Lohn, den du bekommen hast? Weißt du dich erinnern?
Als Assistent?
Ja, beispielsweise. Einfach das allererste Mal.
2950 Franken, das war unser ETH-Assistent, das Aller.
Das weißt du noch ganz genau?
Das weiß ich noch genau, ja. Und wir sind uns vorgekommen wie Könige.
Und bist du auch ein bisschen stolz, jetzt Assistent zu sein von einem Professor, oder?
Ja, weil wir haben das Glück gehabt, wir haben einen Professor gehabt, der auch eine langjährige Industrievergangenheit hatte. Und der hat uns immer wieder Türen aufgetan, wenn wir etwas wissen wollten. Und wir haben damals von dem Institut, vom BW aus, auch praktisch alle Semesterarbeiten und Diplomarbeiten immer in Firmen gemacht. Und schon damals hat man durch das einen relativ breiten Einblick in die Maschinen- und Elektroindustrie bekommen. Das war faszinierend.
Du bist nachher weg von der ETH. Was war denn dann dort nachher der erste Job und was hast du dort mal verdient?
Nach der ETH, als ich doktoriert habe, bin ich in die Ascom gewechselt, weil die gerade die Fusion stattgefunden hat. Das ist dort, ich glaube, das war um die 8'000 Franken, also auch wieder sehr fair, gut zu lernen. Das war ein riesiger Sprung.
Ja, und das ist schon ein Zeitchen her, oder, kann man sagen, oder?
Ja.
Und das ist toll, ja, das ist toll. Oder? Ja. Mit einem 13. Monatslohn, das kann jetzt jeder ausrechnen, was der Fritz Ganter damals verdient hat.
Ich sage immer, Qualität hat seinen Preis.
Schon? Sagst du das auch, wenn die Mitarbeiter heute zu dir kommen? Also wenn jetzt die Mitarbeiter von der Fresa kommen, sagen, lieber Herr Fritz Gantert, wir haben eigentlich das Motto «Qualität hat seinen Preis».
Ich glaube, und das äußert sich nicht zuletzt in unserer Fluktuationsrate, nicht nur in Fresa, sondern auch in anderen Unternehmungen, wir schauen, dass wir fair bis gut die Löhne zahlen und wir schauen, dass, wenn es der Firma gut geht, beteiligen wir auch Mitarbeiter an diesem Erfolg.
Also,
und das führt
was heisst, die hat eine kleine Fluktuationsrate in diesem Fall?
Ja, das ist weit unter 5%.
Und das ist, im Mittel ist das gut?
Also, so wie ich die Industrie kenne, ist das sehr gut, ja. Wobei man muss auch sagen, zwischen tut die Fluktuation im Unternehmen auch gut. Da kommen zum Teil ein bisschen neue Ideen rein. Es werden wieder Fragen gestellt, die die langjährigen Mitarbeiter nicht stellen. Eine gewisse Fluktuation muss man einfach haben.
Hüpfen wir wieder ein bisschen zu einem allgemeinen Thema über Industriepolitik. Es gibt ganz viele Länder, die Industriepolitik betreiben. Das werfen wir ja hier aus der Schweiz oder aus Europa und Amerika beispielsweise den Chinesen vor. Wir sagen, die Chinesen tun jedem Elektroauto irgendwie noch 2000 Dollar herkleben und noch 100 Dollar tun sie auf jedes Solarelement, das verschickt wird aus China, 100 Dollar herkleben. Das ist Industriepolitik. Also man will im Prinzip vom Staat aus etwas fördern, zu Ungunsten, wenn wir jetzt sagen, von anderen Standorten. Die Amerikaner sagen, wir können ja gar keine Solarsysteme mehr bauen, weil die Chinesen das eigentlich finanzieren. Also sie betreiben Industriepolitik. Man reagiert nachher mit Zöllen, mit Sachen wie 100% Zoll. Oder Europa sagt, wir machen mal 35% Zoll oder so etwas. Das ist ja eigentlich ein völlig sinnloses Hickhack. Was haltest du davon? Ist jetzt die Industriepolitik von Chinesen betrieben tatsächlich für unsere Katastrophe? Oder müssen wir sagen, ist ja noch cool, wenn die 100 Dollar an jedes Solarelement herhängen, ja, irgendwann sind die bankrott denen, oder?
Also China wird nie bankrott sein. Das ist ja so. Aber man muss es von der Ausgangslage von China anschauen. Die haben eine riesige Menge von Leuten, die es einfach mal grundsätzlich müssen beschäftigen, wo sie schauen müssen, dass es denen auch etwas besser geht. Wir haben einen Küstengürtel von etwa 400 Millionen Chinesen. Die sind zum Teil wohlstandmässig auf unserem Level. Aber dann gibt es noch 800 Millionen plus Chinesen, die arm sind. Und das ist natürlich eine riesige Belastung für das Land China. Ich bin der Meinung persönlich, die Schweiz ist gut gefahren, dass wir nur eine minimale Industriepolitik machen. Stichwort ist Landwirtschaft. Stichwort ist sicher unsere unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze, das ist auch Industriepolitik. Aber im Rest sind wir gut gefahren, als wir keine machen. Weil das fördert die Innovation, die Wettbewerbsfähigkeit, das Vorwärtsgehen von unseren Firmen.
Ich behaupte jetzt mal, dass unsere Politiker und unsere Verwaltung immer wie Industriepolitik affiner wird. Wir gehen zurück, vielleicht ins Jahr 2024. Wir schauen die Stahlindustrie an, wo im Prinzip selbstverständlich ein Problem hat. Jetzt ist das ein strukturelles Problem oder ist es wirklich nur ein Problem, weil sie so teuren Strom haben. Und jetzt tun sich Politiker eigentlich sündeln in diesem Problem, dass sie sagen, oh, wir gehen jetzt zum Nationalrat und zum Ständerat und zuletzt zum Bundesrat und setzen durch, dass die in den Netzkosten vom Strom ein bisschen etwas zurückbekommen und die retten, was vermutlich nicht stimmt. Also man kann sie vermutlich gar nicht retten. Jetzt kommt die Industriepolitik plötzlich einen gewissen Rahmen über. Die Medien springen auf und finden es cool, dass das gemacht wird und unterstützen das. Wie sinnvoll ist das? Und ist das ein Anfang von der Industriepolitik in der Schweiz? Oder ist das nur ein Strohfeuer, was jetzt passiert?
Also, auch wenn ich vielleicht nachher in böse Mail bekomme, wo man das gelesen hat im November, was da für Ideen kommen, hat man müssen sagen, der Wahlkampf 2027 hat angefangen. Weil das sind Unterfangen, die nicht nachhaltig werden sein. Die Unternehmen, klar, man nimmt das gerne mit, dass sie weniger Kosten haben. Aber der Ausfall muss jemand anders auch wieder zahlen, wenn es um die Netzgebühren geht. Also es gibt nichts Nachhaltiges. Und ich erlaube mir die Prognose, wenn wir so weiterfahren, werden wir in 3 Jahren wieder über die Unterstützung von dieser Industrie müssen reden. Weil das Hauptthema ist Überkapazität bzw. die zusammengebrochene Nachfrage. Und wenn der Betrieb Swiss Steel wo heute sagt, wir machen 2% vom Umsatz in der Schweiz. Dann muss ich sagen, wenn der Schweizer nicht mehr Stahl von denen abgekauft hat, dann hilft auch die Industriepolitik nicht.
Aber Industriepolitik generell, du würdest sagen, hört auf mit dem, fertig, sondern macht gute Rahmenbedingungen, ja. Dass eigentlich die Ausländer sagen, die Rahmenbedingungen in der Schweiz sind so gut, dass wir mit dem hohen Schweizer Franken und all diesen Unwägbarkeiten eigentlich klarkommen, aber dafür haben wir Rechtssicherheit und wir wissen, dass wir morgen unser Eigentum auch immer noch bei uns haben.
Also ich bin starker Verfechter von so Themen, von diesen Rahmenbedingungen. Das hat mit Rechtssicherheit und Eigentumssicherheit zu tun. Das hat mit der Zuverlässigkeit in Rechtsprechung zu tun. Das hat nachher mit einer guten Infrastruktur zu tun. Das hat mit der Sicherheit im Land zu tun. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und dann sind wir attraktiv für ausländische Unternehmen in die Schweiz kommen, weil wir haben mit unserem dualen Ausbildungssystem, das ist eine andere Stärke von unserem Land, Voraussetzungen, dass wir einfach auch im härtesten Wettbewerb bestehen können.
Und haben wir die Chance, also wir das nicht vergeben? Also ich habe so das Gefühl, eben durch den Druck, den formalistischen Druck, der von der Verwaltung aufgesetzt wird, dass wir immer weniger eigentlich gute und positive Rahmenbedingungen haben und das plötzlich abbricht. Man merkt es ja immer zu spät an und für sich, wenn man eine Dummheit abgelassen hat. Das hast du in deinem Leben sicher auch gemerkt, ab und zu, oder?
Oh ja, das ist so. Nein, ich glaube, wir müssen schon Sorge tragen zu dem, was wir haben und Gegensteuer geben, wenn wir das Gefühl haben, jetzt geht es wirklich in die falsche Richtung. Wobei, das ist, sind wir auf der politischen Ebene. Wir haben natürlich auf der linken Seite klar Bestrebungen, und das steht im Parteiprogramm von der SP, die Überwindung des Kapitalismus. Und das heisst nichts anderes, als dass sich eigentlich von der Politik her die Industrie steuern. Wir sollten auf der bürgerlichen Seite wirklich dafür kämpfen, dass es nicht in die Richtung geht. Und zwar nach dem Motto, während den Anfängen, wo angefangen haben wir.
Zeigen doch nicht die Bürgerlichen einfach eine grosse Schwäche, dass sie es ein bisschen verlehrt haben, langfristig zu orientieren. Also, man ist übergegangen und sagt, ja, jetzt sind wir 3 Monate vor den Wahlen oder 3 Monate vor einer Abstimmung und dann kommt wieder Economy Suisse oder irgendjemand und sagt, wir tun strategisch jetzt die Abstimmung finanzieren in unsere Richtung und tun dort 3-4 Millionen locker machen und verlieren nachher trotzdem. Also, irgendwann ist auf der bürgerlichen Seite schon ein Problem.
Das stimmt. Von mir aus ist das aber einfach ein Ausdruck auch vom Wohlstand, den wir haben. Wir haben etwas verlehrt, zu kämpfen für die sogenannten liberalen Grundwerte, also selber verantwortlich sein, Initiativen zeigen, etwas riskieren. Risiko heisst, ich kann auf die Nase fallen, ich muss dann einfach wieder aufstehen und weitergehen. Das haben wir ein bisschen verlehrt und das hat damit zu tun, dass halt der Schweiz am besten geht auf dieser Welt.
Was machst jetzt du da dagegen? Gehst du irgendwann in Opposition und sagst, so geht es einfach nicht und machst dich auch bemerkbar entsprechend und versuchst es sogar in der Schweiz zu verhindern?
Ja, ich war ja 15 Jahre im Vorstand von Swissmem. Im Rahmen von dem haben wir uns schon immer wieder für solche Themen engagiert. Man ist dann manchmal auch ein Podiumsgespräch. Man wird auch härter oder weniger hart attackiert. Was ich nicht gemacht habe, das hat mit meiner internationalen Tätigkeit zu tun. Das war vielleicht ein Fehler. Ich war eigentlich nie aktiv in der Politik. Ich habe viel Militär gemacht, aber sonst Lokalpolitik oder so, das ist an mir vorbeigegangen. Und ich habe höchste Achtung an denen, die in der Industrie oder in der Wirtschaft sind und sich die Zeit nehmen, für unsere Gemeinschaft so Aufgaben zu
übernehmen. Aber du als Wirtschaftskapitän hast du schon immer die Möglichkeit, trotzdem eben an ein Mikrofon zu kommen jetzt und im Prinzip Forderungen aufzustellen. Hast du das gemacht?
Das habe ich vor allem im Umfeld von militär-sicherheitspolitischen Themen sehr wohl gemacht.
Ja, du bist ein höherer Militär, wenn wir die Ausfahrt gerade wollen, selber, oder? Du hast dort auch operativ geführt.
Ja.
Und du hast jetzt sogar noch einen Posten bekommen bei der Festung San Gotardo. Sasso, ja. Wie heisst das genau?
Sasso San Gotardo. Das ist die ehemals hochgeheime Festung.
Genau, die ist Festung im ist jetzt nicht mehr so geheim, die ist jetzt nämlich offen fürs Publikum.
Mal schauen, ja. Kommt. Es ist wunderbar, was man zeigt. Zeigt das im historischen Teil. Mache ich kurz einen Werbespot für uns.
Nur zu.
Über General Guisan. Das ist immerhin aus Westschweizer Sicht der Mann des 20. Jahrhunderts gewesen. Er ist offiziell für das geehrt worden. Nach Posthum. Nachher haben wir aber kulturelle Themen, weil der Goethe war vor dem Militär auf dem Gotthard oben, dreimal. Wir haben eine tolle Wanderausstellung, eine tolle Ausstellung gemacht, wo man Goethe auf dem Gotthard zeigt. Das ist die einzige Tourausstellung in der Schweiz. Es lohnt sich ein Besuch im Sommer. Wir haben einfach offen von Anfang Juni bis Mitte Oktober.
Das heisst, einfach nicht durch den Tunnel durchfahren, sondern auf den Gotthard
rauf. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Hier kann man sich gut pflegen. Bei uns kann man interessante Sachen sehen. Und dann kommt man ganz anders aus dem Wochenende zurück.
Wie lange gibt es das Museum schon?
Wir haben im 2012 aufgetan.
Und du hast Verantwortung übernommen als Oberboss von dem Museum? Im
2017 bin ich Stiftungsratspräsident der Fondation Sasso San Gottardo geworden.
Und gehst du alles mit Leuten selber rauf und sagst, jetzt gehen wir schauen?
Ich habe auch schon Führungen gemacht, ja.
Kennst du das Museum gut?
Ja. Ich kann nicht alle Räubergeschichten erzählen, wie unsere Tourguides. Das bin ich zu wenig in verschiedenen Themen drin, aber so die grosse Linie und vor allem auch die militärstrategische Bedeutung von dieser Festung und wie die das damals ins Redu eingebunden worden ist, solche Themen, das würde ich auch gerne adressieren.
Der General Guisan ist ja lange als Porträt in ganz vielen Restaurants gegangen. Also, du bist in eine Beiz gekommen und dort ist der Guisan an der Wand gewesen. Es war ein Porträt, das tausende Mal kopiert wurde und überall ist das Gleiche gehängt. Heute sieht man das nie mehr. Die sind alle verschwunden. Die sind alle irgendwie ins Altmetall oder ins Altholz transportiert worden. Wäre es eigentlich sinnvoll, dass man im Geschichtsunterricht wieder mal würde sagen, was ist eigentlich 1939 bis 1945 passiert in der Schweiz?
Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, wenn man die Wichtigkeit des Geschichtsunterrichts grundsätzlich wieder ein bisschen anhebt bei uns in der Schweiz. Und zwar, wenn wir nicht meinen, mit dem Rezept, wo unsere Vorfahren ihre Probleme gelöst haben, können wir unsere Probleme heute lösen. Aber man sollte vielleicht manchmal verstehen, woher wir kommen. Und nachher auch Respekt haben von den Leuten, bis es im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg war, die damals in der damaligen Situation immer das Beste für die Schweiz wollten.
Und die Schweiz ist ja ungeschoren davon gekommen, mehr oder weniger, fast im Gegenteil. Also die Industrie hat ja brummt in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, vor allem die metallverarbeitende Industrie. Da könnte man jetzt fragen, ist das unfair gewesen? Ist das Zeug genutzt worden, um wieder Waffen zu bauen in Deutschland, damit die Deutschen wieder einen Krieg machen können? Wie weit kannst du sagen, hat eigentlich jemand eine moralische Verantwortung? Wir haben das jetzt aktuell ja auch wieder in diesem Krieg im Osten, wo man sich darüber diskutiert, soll die Schweiz Waffen liefern, ja oder nein? Und wenn sie liefert, hat das natürlich wieder einen Impact auch auf die Zulieferindustrie. Zum Beispiel jetzt bei euch, Werkzeugindustrie, hat das einen Impact. Wo hört die Moral auf und wo fängt der Mammon an? Oder umgekehrt, wo hört der Mammon auf und wo fängt die Moral an?
Da könnten wir auch abends darüber diskutieren. Nein, ich meinte, die Schweiz hat müssen überleben und hat damals sehr viel gut gemacht. Darum haben wir keinen Krieg gehabt. Es ist nachher sicher, wie man jetzt in der historischen Aufarbeitung sieht, auch Sachen nicht so gut gemacht worden. Aber wegen dem dürfen wir diesen Leuten keinen Vorwurf machen. Ich bin immer noch überzeugt, die haben das Beste für das Land Schweiz wollen. Sie haben sich noch eingesetzt für die Schweiz. Das Thema Waffen, Waffenexporte, da haben wir ja heute in der Schweiz eines der restriktivsten Regime weltweit. Und es ist auch richtig so, dass es gibt so und so viele Staaten, die man einfach nicht beliefern darf. Stichwort ist Menschenrechte, Autokratie, Diktaturen. Aber es gibt auch Situationen, wo gewisse Flexibilität der Schweiz gut anstehen.
Wenn ich eine Industrie habe, Entschuldigung, wenn ich eine Industrie habe, die Waffen produziert, dann muss sie eine gewisse Grösse haben. Die Schweiz allein ist nicht genug Abnehmer, um eine eigene Waffenindustrie am Leben zu erhalten. Das heisst, es braucht Export. Ja. Und dort ist die Krux, oder?
Ja, das ist unsere Kriegsmaterialverordnung. Und wir haben seit 2 Jahren einen neuen Rüstungschef in Bern, der da sehr stark propagiert, dass wir eine starke Rüstungsindustrie brauchen. Und das hat viel damit zu tun, mit den sogenannten Durchhaltefähigkeiten der Armee, dass man da einfach eine Basis braucht. Dass wir aber die Basis haben, wie wir exportieren können. Und das ist eine Gratwanderung. Und da werden immer wieder Fehler passieren, die für die Reputation nicht gut sind. Aber es gibt auch so und so viele Sachen, die eben unserer Durchhaltefähigkeit von der Armee helfen.
Aber wie lösen wir jetzt das Problem? Das ist schon das Problem. Also wir möchten gerne eine RUAG und eine andere aufrechterhalten, damit wir in der Schweiz innen wehrfähig bleiben. Umgekehrt sagt die Industrie, ja, das könnt ihr vergessen, wenn wir nicht dürfen ins Ausland liefern dürfen, weil wir dann einfach das kleine Volumen haben. Und mit diesem kleinen Volumen können wir nicht überleben und da haben wir auch keine gute Industrie. Wie lösen wir das Paradoxon auf?
Da gibt es keine Patentlösung, aber wir müssen uns bewusst sein, dass vor allem die grösseren Rüstungsbetriebe in der Schweiz, die sind in ausländischer Hand. Wir haben noch RUAG, aber das ist eine Organisation für Maintenance, Repair and Overhaul. Also ist eigentlich nicht ein Produktionsbetrieb. Und das muss man auf jeden Fall können. Sie sagen dem das sogenannte Materialkompetenzzentrum. Da müssen wir die Fähigkeiten behalten. Wie die anderen ausländischen Konzerne werden entscheiden, das haben wir, glaube ich, am Schluss relativ wenig Einfluss. Ich weiss, wie Konzerne ticken. Ich habe selber auch einen geleitet. Das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen. Wir haben eine ganz tolle Firma in der Ostschweiz, MOVAG. Macht etwas von den besten gepanzerten Radpanzerfahrzeugen, oder wie man immer sagen muss. Wir haben bezüglich Luftabwehr in Oerlikon. Haben wir eine lange Tradition, ja. Hervorragende Firma. Aber die Entscheid, was langfristig dort passiert, das macht nicht mehr wir in der Schweiz. Und das macht mir Sorgen.
Der Donald Trump sagt, there is no free lunch bei der NATO zum Beispiel, oder? Er sagt, jetzt haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg von der NATO profitiert, ihr hier in Europa. Die haben viel zu weniger angezahlt. Wir haben eigentlich den Hauptteil der Kosten getragen. Wenn ihr wollt, dass die NATO weiterhin da ist und auch für den Schutz für Europa zuständig ist, dann müsst ihr eure Budget massiv aufschrauben, weil wir werden unsere abschrauben. Wir schauen für uns, ihr müsst für euch schauen. Und wenn wir gleichwertig sind, dann können wir ja weiterhin zusammenarbeiten. Sonst ist ein Partner viel stärker und ich will das nicht mehr. Was wird der Einfluss sein von dem?
Also es ist ein Faktum, dass die NATO zu 70% von den Amerikanern finanziert wird. Und da hat der Trump recht, das ist nicht ausgewogen.
Aber es hat Konsequenzen für uns.
Aber jetzt sind wir gezwungen, nach dem berühmten 24. Februar 2022 uns relativ schnell besser aufzustellen. Das, an dem führt gar nichts vorbei. Und da müssen wir auch mehr Verantwortung übernehmen. Ist in Europa nicht ganz einfach, weil da sind sehr viele Nationalstaaten dabei mit sehr vielen lokalen Rüstungsindustrien. Dadurch ist Amerika viel besser aufgestellt. Ein Land, eine Währung, eine Rechtsprechung, ein paar ganz grosse Rüstungsbetriebe, aber nicht so zersplittert wie bei uns in Europa. Und das stehen wir vor ganz, ganz grossen Herausforderungen.
Wer das voll durchzieht, ist zum Beispiel Polen. Also Polen hat, glaube ich, etwa 4% vom Bruttoinlandprodukt, wenn ich richtig informiert bin.
4,3 und das nächste Jahr 4,7.
Für die Armee? Ja. Also das ist ganz wahnsinnig, weil die haben wirklich den Horror von ihrem Nachbarn, von Russland, dass sie angegriffen werden können. Das Gleiche ist bei den baltischen Staaten. Also wir haben so eine Verschiebung von der Armee-Power in Osten raus zu diesen Ländern. Und das Know-how geht auch dorthin. Die wissen plötzlich mehr wie eine deutsche Bundeswehr oder wie eine französische Armee. Und das hat es so in der europäischen Verbindung eigentlich noch nie gegeben. Das ist eine neue Situation.
Das ist eine Verlagerung von diesen Schwergewichten. Aber das hat mit der Bedrohungslage zu tun. Wenn du in Polen sitzt, oder wenn du in Lettland, oder in Litauen, oder auch in Finnland, wo etwa 3000 Kilometer Grenze mit Russland hast, wenn du dort exponiert bist, da fühlst du dich eben ganz anders, sprich unsicherer, und siehst den Wert oder die Wichtigkeit von einer starken Landesverteidigung ein. Wir im Zentrum von Europa, wir haben immer noch das Gefühl, das ist sehr, sehr weit weg. Man konnte lesen, 2027, 2028 wird Russland bereit sein, wenn es will, weiter anzugreifen.
Es passiert ja noch etwas ganz Spannendes auch. Also, der Mr. Putin sagt, Atomwaffen braucht es gar nicht, weil wir haben jetzt so Ultraschall-Raketen oder Ultra, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die viel schlagkräftiger sind, wie alles, wo wir ja nachher alles versuchen mit Atombomben. Also dort haben wir am China auch etwas, wo wir jetzt 50, 60 Jahren eigentlich das Gleichgewicht der Schreckensheit gehabt, oder? Haben alle so ein bisschen Atombomben gehabt und keiner hat es runtergelassen, weil er Schiss gehabt, dass der andere noch eine runterlässt. Und jetzt kommt eine neue Waffengattung, die das soll obsolet machen. Und da geht es wieder darum, wer ist eigentlich am schnellsten, oder? Mhm. Es wird wieder ein Ungleichgewicht des Schreckens geben.
Gut, wie viel das mit den Hypersonic-Raketen Propaganda ist und wie viel das wirklich funktioniert in einem richtigen Einsatz, das wissen wir nicht. Und man muss wissen, auf unserer Seite sind ja, also im Westen, sind wir wieder wie Amerika, mit genau den gleichen Themen geschaffen. Aber ich glaube nicht, dass der Atomschirm wird verschwinden, weil das ist am Schluss die ultimative Bedrohung, die man hat und wo man weiß, wenn ich etwas mache, gehe ich mit unter.
Ich will zuletzt noch mal einmal zurück auf die grosse, überbordende Verwaltung zurückkommen. Der Musk, der ja gerne mit dem Herrn Trump zusammenarbeitet, hat das Mandat, die Verwaltung bis zu 30% zu kürzen. Meinst du, die schaffen das? Oder ist das einfach nur eine Luftwurzel, die da jetzt in die Medien hineingeworfen wurde?
Also hat sicher sehr viel mit Politik und mit Kommunikation und eben auch mit dem Schluss mit dem Wähler zu tun. Aber wenn man Herrn Musk verfolgt, was er erreicht hat mit seinen verschiedenen Firmen, ist ihm auch da durchaus das eine oder andere zuzutrauen. Ob es dann 30% werden, mag ich zu bezweifeln. Aber ich habe das Gefühl, und man sieht es ja auch in Argentinien, dass die ein bisschen radikaler dahinter gehen. In 5 Jahren werden besser da.
Also Argentinien hätte aber zuerst zum Totalabsturz müssen kommen, oder? Und zwar nicht nur einmal, nein, sondern mehrfach zum Totalabsturz müssen kommen, bis sie so einen Typ zugelassen haben, der mit dem Sageblatt umeinander läuft und sagt, und so machen wir es jetzt, und er zieht es ja tatsächlich am Schein auch durch. Und er kommt ja auch nach Europa zu den Referat halten. Also man fängt ihm jetzt bereits davon zuzulassen.
Er hat ihm, also einerseits muss man zuerst sagen, Argentinien ist ganz eine tragische Sache. Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts eines der reichsten Länder der Welt gewesen. Und nachher einfach durch Misswirtschaft und Korruption abgewirtschaftet worden. 2 oder 3 Staatsbankrott. Hat sich immer wieder aufgefallen. Und jetzt hat es immerhin der jetzige Präsident geschafft, die Inflation Anfang unter Kontrolle zu kommen. Die Armut ist eher gestiegen. Das muss man nüchtern auch feststellen. Aber mit dieser Konsequenz, wenn er jetzt die Inflation in den Griff bekommen hat in Argentinien, wenn er da in den anderen Themen genau gleich konsequent ist, kann er durchaus Erfolg haben.
Und das Volk lässt noch machen, tatsächlich.
Also, jetzt hat er noch keine
Demonstrationen. Ja. Gehen Sie mit Ihrem Präsidenten zusammen. Ja. Fritz Ganter, auch du Präsident, halt von Verwaltungsräten, nicht von Argentinien oder Amerika oder so. Aber wir wünschen dir viel Glück. Und viel Gesundheit auch.
Danke.
Dass du da weiterhin so ein bisschen, sagen, als ein bisschen militärischer Haudegen einen geraden Weg in unsere Firmen reinbringst, damit die auch eine grosse Zukunft haben. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei Aktiv Radio. Danke.